Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jonas Rees am Mikrofon herzlich willkommen. Mehr Befugnisse gegen Schwarzarbeit, mehr Cybersicherheit für Unternehmen, Lockerung beim Lieferkettengesetz und Zollverschärfung gegen Billigimporte. Man muss schon sagen, die Abgeordneten im Bundestag und auf EU-Ebene waren heute fleißig. Mehr zu diesen einzelnen Entscheidungen gleich in dieser Sendung. Große Entscheidungen stehen aber heute auch noch aus, der Bundeshaushalt für das kommende Jahr zum Beispiel. Hier findet momentan die entscheidende Ausschusssitzung statt, die sogenannte Bereinigungssitzung. Jörg Münchenberg live in unserem Hauptstadtstudio. Was ist da jetzt zu erwarten bei der finalen Zusammenkunft der Haushälter?
Naja, also die sogenannte Bereinigungssitzung hat ja schon mal mit deutlicher Verspätung angefangen. Grund sind noch Anträge von Union und SPD, die ziemlich spät eingetrudelt sind. Und daraufhin haben dann die anderen Parteien gesagt, da müssen wir uns erstmal über diese neuen Seiten beugen und sie prüfen. Insgesamt umfasst der Etat ja 520 Milliarden Euro. Das sind 3,5% mehr als in diesem Jahr. Die Neuverschuldung, muss man sagen, wird deutlich steigen. Und zwar sollen insgesamt rund 174 Milliarden Euro an neuen Krediten aufgenommen werden. Und jetzt für den laufenden Etat zeichnen sich schon erste Korrekturen ab. So soll die Pflegeversicherung noch einmal einen Kredit von 1,7 Milliarden Euro bekommen. Das wären dann unter dem Strich 3,2 Milliarden, um das Defizit dort zu stopfen und höhere Pflegebeiträge zu verhindern. Und von der Opposition kommt deshalb Kritik.
Es wird ein Darlehen an die Pflegeversicherung gegeben. Es ist völlig unklar, wann dieses Darlehen dann wieder zurückgezahlt werden kann. Dafür müsste die Pflegekasse ja die entsprechenden Überschüsse machen.
Ja, das hat mir eben der Haushaltsexperte der Grünen, Sebastian Schäfer, gesagt. Also die Grünen halten das für wenig nachhaltig.
Vorab hagelt es auch deutliche Kritik, nicht nur aus der Opposition an diesem Haushalt für 2026, sondern auch Wirtschaftsverbände, WirtschaftswissenschaftlerInnen kritisieren. Was monieren Sie genau?
Ja, heute Morgen hat das Münchner IFO-Institut eine neue Analyse veröffentlicht mit dem Tenor, die Koalition schummle massiv bei den Investitionen. Da wird viel einfach nur als vermeintliche Investitionen verbucht. In Wirklichkeit seien das aber Kredite an die Sozialversicherung oder auch internationale Hilfen. Ja, und gestern hatten ja auch schon die Wirtschaftsweisen deutliche Kritik geäußert. Sie haben gesagt, von dem schuldenfinanzierten Sondervermögen von 500 Milliarden Euro, da wandere eben ein großer Teil in den Konsum und eben nicht in die Investitionen. Das heißt, für die Konjunktur bleibt das letztlich ohne große Wirkung. Gleichzeitig steigt aber der Schuldenstand und natürlich auch die Zinsbelastung.
Die Wirtschaftslage wird dann auch zentrales Thema heute Abend sein im Koalitionsausschuss. Was sind da die großen Baustellen? Wo könnte es da vielleicht auch einen Durchbruch geben?
Also ein Thema ist der Industriestrompreis. Da besteht ja im Grundsatz Konsens, dass der kommen soll. Die Frage ist aber, wie viel darf diese Subvention kosten? Welche Unternehmen sollen profitieren? Wie teuer soll der Strom dann höchstens am Ende sein? Wobei aber auch klar ist, hier muss auch Brüssel am Ende zustimmen. Aber da ist eben zu hören, man sei auf gutem Weg. Ein anderer Punkt, die Kraftwerkstrategie. Also wie viele Reservekraftwerke braucht Deutschland als Backup, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht? Und diese Kraftwerke müssen eben sehr schnell ausgeschrieben werden, aber auch hier laufen noch Verhandlungen mit Brüssel. Und dann wird wahrscheinlich auch das Gebäudeenergiegesetz zum Thema gemacht werden. Da gibt es ja auch Streit zwischen Union und SPD. Da ist aber, würde ich jetzt sagen, mit einem Durchbruch schon heute Abend wohl eher nicht zu rechnen.
Es wird eine lange Nacht werden in beiden Sitzungen. Danke, Jörg Münchenberg, live aus Berlin. Im Kampf gegen Schwarzarbeit hat der Bundestag heute grünes Licht für weitere Verschärfungen gegeben. Die Behörden sollen zusätzliche Befugnisse bekommen. Besonders im Visier sind nun Barbershops, Kosmetikstudios und Lieferdienste. Volker Findhammer.
Bereits bei einem gemeinsamen Auftritt mit Sozialministerin Bärbel Baas im September, bei einem Einsatz der Finanzkontrolle Schwarzarbeit auf einer Baustelle in Berlin, hatte Finanzminister Lars Klingbeil erklärt:
Für uns geht es darum, dass die wenigen, die sich auf Kosten der Allgemeinheit bereichern, dass die dingfest gemacht werden. Dass es nicht sein kann, dass Menschen gegen Regeln verstoßen, dass es hier zu illegaler Beschäftigung kommt und dass Menschen ausgenutzt und missbraucht werden, auch auf solchen Baustellen. Und deswegen haben wir das Gesetz im Kabinett auf den Weg gebracht.
Heute wurde die Reform vom Bundestag mit Mehrheit angenommen, mit der die Kompetenzen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit deutlich ausgeweitet werden sollen, um vor allem die organisierte Schwarzarbeit in Deutschland besser bekämpfen zu können.
Und ganz besonders wichtig ist uns dabei, Es geht nicht um die sogenannte Nachbarschaftshilfe und es geht auch nicht um kleine Gefälligkeiten. Es geht um organisierte Strukturen, um Firmengeflechte mit Scheinrechnungen, mit illegaler Beschäftigung und Sozialbetrug, die dabei Millionen Euro verdienen zu Lasten der Allgemeinheit,
erklärte der SPD-Abgeordnete Ingo Vogel. Im Vordergrund steht deshalb nicht der personelle Aufwuchs der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, sondern der Ausbau der Prüfungs- und Ermittlungskompetenzen, etwa durch einen effektiven Datenabgleich mit den Finanz- und Sozialbehörden und der Möglichkeit, eigenständige Ermittlungen durchzuführen.
Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit bekommt zukünftig Zugang zum polizeilichen Informationsverbund, kann Personen selbst identifizieren, Unterlagen digital anfordern. Einfache Betrugsfälle können eigenständig abgeschlossen werden. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit wird sozusagen zur kleinen Staatsanwaltschaft.
Und durch die Konzentration auf offenbar eher anfällige Branchen wie den Bau, plattformbasierte Lieferdienste, Hotel- und Gastronomie sowie Friseur- und Kosmetikbetriebe soll die allgemeine Kontrolldichte zwar gesenkt und die Ermittlungen konzentrierter und effektiver werden. Die Schadenssumme, die im Rahmen der straf- und bußgeldrechtlichen Ermittlungen im vergangenen Jahr festgestellt wurde, lag bei rund 766 Millionen Euro und damit weiterhin auf einem hohen Niveau. Dafür wurden 2024 knapp 97.000 Ermittlungsverfahren wegen Straftaten eingeleitet und in einem nicht unerheblichen Umfang auf Freiheitsstrafen verhängt. Für die Opposition ist die Reform jedoch nicht hinreichend, weil etwa einzelne Branchen wie das Fleischerhandwerk oder die Landwirtschaft ausgenommen werden.
Der Beitrag von Volker Findhammer. Die Cybersicherheitslage in Deutschland bleibt bedrohlich. Erst vor wenigen Tagen ging das auch aus dem Lagebericht des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik hervor. Besonders leichte Beute sind demnach Unternehmen und Institutionen. Diese Sicherheitslücke soll nun geschlossen werden. Gudula Geuter.
Bundesverwaltung und Unternehmen sollen damit zu mehr Anstrengungen und einem besseren Krisenmanagement verpflichtet werden. Bei Verstößen drohen höhere Strafen. Dass Handlungsbedarf besteht, war in der Debatte im Bundestag nicht umstritten und so bestand seltene Einigkeit auch bei Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, CSU, und dem Redner der Linkspartei, Jan Köstering.
Deutschland ist nicht im Krieg, aber tägliches Ziel einer hybriden Kriegsführung. Sabotage, Spionage, Desinformation, Cyberangriffe.
Der Prozess dauert viel zu lange und eine Regelung ist längst überfällig.
Die Europäische Union hatte angesichts neuer Bedrohungen schärfere Regeln erlassen in der zweiten Netzwerk- und Informationssicherheitsrichtlinie, kurz NIS 2. An sich hätte Deutschland die Vorgaben schon bis November vergangenen Jahres umsetzen müssen. Das scheiterte am frühen Ende der Ampelkoalition mit der Folge, dass Unternehmen im Unklaren blieben, wie sie sich aufstellen müssen. Betroffen von der neuen Richtlinie und dem neuen deutschen Gesetz sind deutlich mehr Unternehmen als zuvor, vor allem solche, die für die Grundversorgung der Bevölkerung wichtig sind, etwa in den Bereichen Gesundheit, Energie und Infrastruktur. Das Regelwerk ändert eine ganze Reihe von Gesetzen und ist damit nicht ganz übersichtlich. Als die wichtigsten Neuerungen zählte im Bundestag Henry Schmidt von der Unionsfraktion auf.
Dass nun alle Bundesbehörden denselben Sicherheitsstandards unterliegen. Dass ein Chief Information Security Officer des Bundes im BSI künftig die Umsetzung koordiniert und die Einhaltung überwacht. Dass das BSI handlungsfähiger ist, wenn Angriffe drohen. Und dass kritische Komponenten gezielt überprüft und, wenn nötig, ausgeschlossen werden.
Für die Bundesverwaltung hatten nach ersten Entwürfen noch weitgehende Ausnahmen gelten sollen. Nun, nach der Fassung, die der Bundestag beschlossen hat, gilt das nicht mehr. Richtig so, befand der Sozialdemokrat Daniel Baldi.
Weil es eben auch eine Frage der Gerechtigkeit gegenüber der Wirtschaft ist, aber, und das ist, finde ich, noch viel, viel wichtiger, weil es eine ganz zentrale Frage der Sicherheit für unsere staatliche Infrastruktur ist.
Die AfD zeigte sich zufrieden. Steffen Janich bescheinigte der Umsetzung, ihr gelinge.
Ein angemessener Ausgleich zwischen Sicherheitsstandards und dem Schutz vor der Überbürokratisierung.
Anders die Grünen. Für sie beklagte Konstantin von Notz, dass ein Management von Schwachstellen der IT-Sicherheit ebenso fehle wie ein Gesamtkonzept. Die Grünen stimmten gegen das Gesetz. Für die Linkspartei bedauerte Jan Köstering, dass die Kommunen außen vor bleiben. Seine Fraktion enthielt sich.
Der Bundestag stimmt für mehr Cybersicherheit in Unternehmen, Gudula Geuter berichtete. Aktionäre des skandalumwitterten, insolventen DAX-Konzerns Wirecard werden wohl endgültig auf ihren Verlusten sitzen bleiben. Im Streit um Geld aus der Insolvenzmasse vor dem Bundesgerichtshof haben sie eine Niederlage erlitten. Exona Hüseni.
Der Zahlungsdienstleister Wirecard war ein Star an der deutschen Börse. Doch 2020 flog auf, fast 2 Milliarden Euro in den Bilanzen waren erfunden. Das Unternehmen ging pleite, Zehntausende Aktionäre verloren ihr Geld. Im Insolvenzverfahren geht es jetzt um die Frage, wer noch etwas vom übrigen Geld bekommt. Und in welcher Reihenfolge? Denn normalerweise bekommen zum Beispiel zuerst Banken und andere Gläubiger ihr Geld zurück. Erst ganz am Ende stehen die Aktionäre. Die Wirecard-Aktionäre sagen, sie dürften nicht erst an letzter Stelle stehen. Denn Wirecard sei kein normaler Fall gewesen, sie seien getäuscht worden. Dieses Argument hat den BGH nicht überzeugt. Der BGH hat entschieden, die Aktionäre sind erst ganz zum Schluss dran. Das Argument, die Aktionäre sind Miteigentümer des Unternehmens und deshalb müssten sie ein höheres Risiko tragen.
Großentscheidung heute auf EU-Ebene. Das EU-Parlament hat das 90% Klimaziel für 2040 beschlossen. Ein Zwischenziel, ein Etappenziel zum Weg der Klimaneutralität 2050. Bis 2040 also sollen die Treibhausgasemissionen der Europäischen Union um 90% gegenüber 1990 gesenkt werden. Die Mitgliedsländer können allerdings bis zu 5 Prozentpunkte der geplanten Einsparung durch den Kauf von sogenannten Emissionszertifikaten von Drittstaaten erreichen. Und ebenfalls wurde heute verabschiedet das EU-Lieferkettengesetz. Und zwar eine Lockerung dessen, ein Desaster für Menschenrechte, bezeichnen das Entwicklungshilfeorganisationen wie das katholische Hilfswerk Miserio. Thomas Spickhofen.
Eine Dreiviertelstunde dauert der Abstimmungsmarathon des Europaparlaments zum Lieferkettengesetz.
Amendment 135. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Rejected. 43. Who's in favor? Who's against? Who abstains? Adopted.
Auf dem Tisch liegt der Vorschlag der Kommission aus dem Februar. Auf gemeinsame Änderungen daran haben sich die Parteien nicht einigen können. Also stellt jede Fraktion ihre eigenen Vorschläge zur Abstimmung. Und das sind 400 Stück insgesamt. Am Ende stimmt das Parlament für eine Reihe von Lockerungen. Die Abgeordneten sprechen sich unter anderem dafür aus, dass nur noch Unternehmen ab 5.000 Beschäftigten dem Gesetz unterliegen. Ursprünglich sollte es für Betriebe ab 1.000 Beschäftigte gelten. Außerdem soll die Haftbarkeit nicht mehr so weitreichend sein, wie das ursprünglich geplant war. Auch die Pflicht, Klimapläne zu erstellen, wurde wieder gestrichen. Der Schlusstext findet dann schließlich eine klare Mehrheit rechts der Mitte.
Vote is closed. Adopted.
Angenommen, bestätigt Parlamentspräsidentin Roberta Metsola. Anders als vor 3 Wochen in Straßburg, als ein Kompromiss der christdemokratischen EVP mit Sozialdemokraten und Liberalen überraschend keine Mehrheit fand. Auch für die Abstimmung heute gab es Versuche, einen gemeinsamen Weg zu finden, diesmal aber ohne Erfolg. Stattdessen kamen nun die Mehrheiten zustande, weil den Vorschlägen der EVP auch weite Teile des Rechtsaußenlagers zugestimmt haben. Von der EVP heißt es, das Abstimmungsergebnis sei ein gutes Signal für die Unternehmen und ein guter Tag für Europas Wettbewerbsfähigkeit. Jürgen Warborn von der EVP, Berichterstatter im Parlament für dieses Thema, bedankt sich bei allen, die dafür gestimmt haben, also vor allem bei Rechtsaußen. Wir haben es in Straßburg ja nicht durchgebracht, dabei ist es so wichtig. Insofern, ja, danke an alle, die dafür gestimmt haben. Ob das die Zusammenarbeit in der Mitte des Parlaments zukünftig erschwert, weiß nicht, sagt Warborn, hängt von den anderen ab.
I don't know, it depends on how the group.
Das wird an der Flexibilität liegen, die die anderen in den Diskussionen zeigen. Abstimmungsergebnisse wie heute gab es ja schon an anderer Stelle. In diesem Fall war es nur einfach sehr wichtig, jetzt zu einem Ergebnis zu kommen, weil wir nämlich unter Zeitdruck stehen und ein Problem mit dem Wachstum haben. Die Grünen dagegen sprechen von einer Grenzüberschreitung und einem politischen Dammbruch. René Repasi, Chef der deutschen Sozialdemokraten im Europaparlament, nennt es einen schwarzen Tag für die Demokratie.
Wir sind schlafwandelnd, leichtfertig in einen Tabubruch hineingelaufen. Die Europafeinde in diesem Haus haben erstmals die Mehrheit für eine Parlamentsposition bei einem wichtigen Gesetzgebungsverfahren gegeben. Die sogenannte Brandmauer ist damit zusammengebrochen.
Die Abstimmung heute legt die Position des Parlaments für die Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten fest. Die Gespräche sollen bereits am kommenden Dienstag beginnen und noch vor Jahresende abgeschlossen werden.
Der Beitrag von Thomas Spickhofen. Die EU will außerdem entschiedener gegen Billigimporte vorgehen. Die EU-Finanzminister haben sich heute deshalb darauf geeinigt, die Zollbefreiung für Kleinpakete aus Drittstaaten aufzuheben. Klaus Remme.
Ein historischer Schritt, würdigt Bernd Lange, der Vorsitzende im Handelsausschuss des Europäischen Parlaments, den Beschluss der Finanzminister. Die Zollbefreiung für Pakete im Wert von unter 150 Euro soll wegfallen. Brüssel will dem massiven Anstieg von Kleinpaketen, insbesondere von außereuropäischen Anbietern wie Temu, Shein oder AliExpress, endlich Einhalt gebieten. Die Zahl dieser Pakete hat sich seit 2022 verdreifacht. 4,5 Milliarden Sendungen waren es im vergangenen Jahr, Tag für Tag über 12 Millionen Pakete. Die Zollfreiheit führte zu Wettbewerbsverzerrungen und Missbrauch. Größere Sendungen wurden bewusst auf mehrere kleine Pakete verteilt. Weit über die Hälfte der Sendungen dürfte nach Schätzungen Brüssels falsch deklariert sein und im Wert über der Zollfreiheitsgrenze liegen. Für Kritik sorgt die verzögerte Umsetzung der heutigen Entscheidung. Die entsprechenden datentechnischen Vorbereitungen für die Verzollung der Pakete ab dem ersten Euro sind voraussichtlich erst 2028 abgeschlossen. Bis dahin soll eine Übergangslösung greifen, die heute nicht näher erläutert wurde, die aber schon im kommenden Jahr umgesetzt werden soll.
Kein guter Tag ist das heute für Google bzw. dessen Mutterkonzern Alphabet. Im Kartellstreit mit dem deutschen Preisvergleichsportal Idealo zeichnet sich nach einer mündlichen Verhandlung eine Schadensersatzzahlung ab. Und auch die EU-Kommission will untersuchen, ob Google Nachrichtenmedien in seinen Suchergebnissen benachteiligt. Sabrina Fritz.
Es geht um Nachrichtenseiten, die gleichzeitig Werbung enthalten. Ein fiktives Beispiel, das in Brüssel genannt wird. Eine Tageszeitung wirbt mit einer Promo-Aktion für Laufschuhe. Diese Seiten würden bei einer Google-Suche eher unterdrückt, so der Vorwurf der EU-Kommission. Für die Medienhäuser stelle dies einen Nachteil dar, da sich viele durch Werbung finanzieren. Man wolle sicherstellen, dass die Nachrichtenverlage in schwierigen Zeiten keine Einnahmen verlieren, so die EU-Kommission. Wenn die Seiten bei Google nicht angezeigt werden, gibt es weniger Klicks und damit weniger Werbung und Einnahmen. Die Untersuchung soll in einem Jahr abgeschlossen sein. Am Ende könnte eine Milliardenstrafe stehen. Es ist nicht das erste Verfahren, das die EU gegen die Suchmaschine einleitet. Immer wieder wirft sie dem Tech-Konzern vor, nicht alle Anbieter fair zu behandeln. Die EU legt sich damit erneut mit den USA an. US-Präsident Trump hatte Milliardenstrafen wegen Kartellrechtsverstößen als unfair bezeichnet.
Es gibt hier noch die Erfolgsmeldungen in der deutschen Wirtschaft. Neuer Rekordgewinn bei der Siemens AG. Der dritte bereits in Folge. 10,4 Milliarden Euro verdiente der Konzern im auslaufenden Geschäftsjahr. Eine gute Milliarde mehr als ein Jahr zuvor. Doch diese Meldung ging fast unter jetzt, weil Siemens seine Medizintochter Healthineers abspalten will. Tobias Krone.
Eigentlich befindet sich Healthineers, Hersteller von Ultraschallgeräten und Computertomographen, in stabilem Zustand. Healthineers arbeitet schon lange profitabel und sorgte für gute Gewinne. In 7 Jahren habe man den Ertrag von 13 auf 23 Milliarden Euro steigern können, erklärt Siemens-Vorstand Roland Busch bei der Pressekonferenz auf Englisch. Doch
but with increasingly less and less synergies.
Roland Busch will mit dem Mutterkonzern woanders hin. Er will Prozesse möglichst vereinheitlichen, und zwar über alle verbleibenden Sparten. Und da spiele KI und Software eine größere Rolle, die wenig Synergien mit der Medizinbranche bieten. Schon zu Beginn des Jahres hatte der Finanzvorstand Ralf Thomas in einem Interview mit dem Handelsblatt die Zukunft von Healthineers im Konzern angezweifelt. Das Argument: zu hohe Kapitalallokation. Jetzt legt er Argumente nach, warum die Gesundheitsbranche nicht mehr zum Konzern passe.
The healthcare industries are globally fragmented. They are ruled and regulated in different jurisdictions. So if and when they scale, it's a different ballgame.
Die Gesundheitsbranche wird international ganz unterschiedlich reguliert. Hier zu wachsen ist eine ganz andere Sache. Und zweitens, verstehen Sie mich nicht falsch, Healthineers ist ein fantastisches Geschäft. Klarer Marktführer in den meisten Gebieten, Wachstum, Profit passen. Aber die ganze Branche wird höchstwahrscheinlich nicht ständig zweistellig wachsen. Anders etwa als die digitalen Sparten. Dafür brauche Healthineers eigene Wachstumsstrategien. die nicht mehr zum Mutterkonzern passen. Die Präsentation zu Beginn der Pressekonferenz soll vor allem ein Signal setzen. Siemens will schneller werden und Siemens will mehr wachsen. Man setze mit KI und digitaler Infrastruktur auf wachsende Märkte weltweit. Die Zielvorgabe beim Umsatzerlöswachstum wird angehoben auf 6-9%. Das scheint vielen Anlegern in den ersten Stunden zu wenig zu sein. Roland Busch entgegnet, es sei ein sehr starkes Ziel. Im Fokus der Siemens One-Strategie steht vor allem das Digitale. Da drängt sich die Nachfrage nach der Sparte Mobility auf, der Eisenbahnabteilung, die gerade in Ägypten das Bahnsystem neu baut und jüngst einen Großauftrag der Schweizerischen Bundesbahnen SBB für Doppelstockzüge erhalten hat. Eisenbahn klingt erstmal wenig smart und agil. Könnte diese Sparte nicht als nächstes ausgegliedert werden? Nein, betont CEO Roland Busch, denn auch moderne Signaltechnik sei cloud-basiert und damit eine Kernkompetenz von Siemens. Künftig könnten sich Kunden neue Züge per KI designen lassen. Und nicht zuletzt werfe die Sparte gerade gute Profite ab und zahle auf das Nachhaltigkeitskonto des Konzerns ein.
So, this is where we are talking about a synergetic portfolio for industry, infrastructure and transport, which is the core of our Siemens portfolio.
Profitabel, nachhaltig und digital vernetzt. Die Eisenbahnsparte biete genug Synergien, um weiter Kerngeschäft von Siemens zu bleiben, so Vorstandschef Roland Busch bei der Siemens-Jahresbilanz.
Siemens mit einem weiteren Rekordgewinn und mit einer Kurskorrektur. Man will die Gesundheitssparte abspalten. Frage an Stefan Wolf, live an der Frankfurter Börse. Wie kommt das denn bei den Siemens-Anlegern an?
Bei den Anlegern kommt es nicht sonderlich gut an. Man geht relativ hart ins Gericht mit der gesamten Siemens-Familie, die sich im deutschen Aktienindex tummelt. Übrigens, Siemens-Aktien selbst verlieren fast 8% an Wert. Papiere von Siemens Healthineers, also dem Gesundheitsunternehmen, das Siemens ja bereits an die Börse gebracht hat, büßen 3,4% ein. Und um das Trio komplett zu machen, verlieren Siemens Energy-Aktien heute 4,3% an Wert. Man sieht also doch schon, dass Siemens von einem Mischkonzern zu einem eher Industriespezialisten wird. Und man sieht es ganz offensichtlich nicht gern.
Robuste Geschäftszahlen hat heute auch die Deutsche Telekom vorgelegt. Dort können sich die Aktionäre freuen.
Da können sich die Aktionäre freuen über eine Rekorddividende. Die soll je Aktie von 90 Cent auf einen glatten, runden Euro steigen, die man dann pro Papier bekommt. Das liegt natürlich an den großen Gewinnen, die man bekannt geben konnte. Vor allen Dingen das starke Geschäft der US-Tochter T-Mobile US hat dazu beigetragen. Wir erinnern uns, dass die Telekom lange Jahre auch versucht hat, dieses Geschäft abzuspalten. Jetzt ist es der wichtigste Umsatz- und Gewinnbringer. Telekom-Aktien dennoch leicht im Minus, denn es gibt gleichzeitig Berichte, dass das Unternehmen im Glasfasergeschäft in Deutschland der Konkurrenz hinterherläuft. Das wiederum hat Wasser in den Wein geschüttet.
Zwei gute Geschäftszahlen, also bei zwei DAX-Unternehmen schauen wir auf das große Ganze. Der DAX hat heute ja auch das Ende des Haushaltsstreits in den USA verfolgt. Wie macht sich das bemerkbar?
Ja, heute nicht mehr positiv. Gestern hat es ja fast schon ein Kursfeuerwerk gegeben. Heute zünden nicht einmal die guten Bilanzen der Unternehmen. Das alles führt dazu, dass der deutsche Aktienindex jetzt kurz vor Handelsschluss mit 338 Punkten oder 1,4% im Minus liegt, bei 24.044 Punkten. Das Ende des Shutdowns wurde zwar gefeiert an den Finanzmärkten, schon gestern zum Beispiel an der Wall Street, aber auch beim deutschen Aktienindex, aber heute sieht man ganz klar, man ist genauso schlau wie vorher, denn man hat immer bemängelt, dass während des Shutdowns natürlich keine Daten ausgewertet werden konnten von den offiziellen Statistikern. Daran hat sich nichts geändert. Es wird noch einige Tage dauern, bis einige Daten in den Markt tropfen, die darüber Aufschluss zulassen, wie die US-Wirtschaft denn wirklich dasteht, wie die Zinspolitik der US-Notenbank weiter aussehen könnte. Noch stochert man hier im Nebel und bleibt im Ungewissen.
Schauen wir noch zum Abschluss auf den deutschen Impfstoffhersteller BioNTech, der ist ja in New York notiert. Dessen Wert ist heute unter Druck.
ja, kräftig unter Druck geraten, weil Pfizer sich von seinem Engagement bei BioNTech zurückziehen will. Pfizer und BioNTech haben gemeinsam am Covid-Impfstoff gearbeitet. Daraus hat sich diese gegenseitige Beteiligung entwickelt. Die soll nun wieder aufgelöst werden. Das setzt dem Aktienkurs zu.
Fehlen noch Euro, Anleihen und Gold.
Der Euro legt kräftig zu, um 0,7 Cent auf 1,1648 $. Die Umlaufrendite hat einen Basispunkt verloren auf 2,58%. Und Gold marschiert und marschiert weiter aufwärts, heute um 64,07 $ auf 4.206,82 $ hier
unten. Danke, Stefan Wolf, live aus Frankfurt. Das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft mit Jonas Rehse.